Memleket. Memleket. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Memleket. Memleket, Stimmen der neuen Schweiz. Bei mir am Tisch sitzen Katja Porri, Paula De Martin und über Leitung zugeschaltet Kerim El Mokhtad. Herzlich willkommen. Wir sprechen über eine ganz besondere Episode in der Erinnerung dieses Landes Schweiz. Wir reden über den sogenannten Schwarzenbach-Komplex, was die Zeit rund um diese Initiativen von Schwarzenbach initiiert, im kollektiven, aber auch im persönlichen Gedächtnis ganz vieler Menschen hinterlassen hat. Und ich beginne bei dir, Katja Porri. Katja Porri, du bist Fotografin von Beruf. Du warst lange Jahre in der Sozialbehörde der Gemeinde Gladbruck tätig. Du arbeitest auch als Sendungsmacherin bei Radio Lora und du bist Teil dieser Gruppe, die sich eben Schwarzenbach-Komplex nennt. Jetzt, Katja, für dich spielen die Erinnerungen an diese Zeit eine wichtige Rolle. Kannst du kurz sagen, was so, wenn du zurückdenkst an deine Zeit, als du Kind warst, klein warst, was da das prägendste Erlebnis, die prägendste Erinnerung war?
Ja, dass ich als Italienerin, als Ausländerin kein Recht hatte, die ganze Zeit gegenüber Schweizer Kind, wo einfach überall bevorzugt worden sind und ich einfach als ich wie viele andere nicht dazugehört habe.
Nicht dazugehören, weil du nicht anwesend warst.
Ja, nicht akzeptiert, ja.
Darüber sprechen wir nachher noch. Paula De Martin, auch du bist eines jener Kinder, die unter, ich sag's jetzt mal, schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind. Wir werden auch von deiner Geschichte gleich noch mehr hören. Du bist Pädagogin, Textildesignerin und Historikerin, hast lange Jahre an der ETH, am Lehrstuhl von Philipp Ursprung, am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur gearbeitet. Du warst mitbeteiligt am Aufbau des Schweizer Netzwerks Designgeschichte sowie der Design History Society. Du bist Mitbegründerin dieser künstlerischen Arbeitsgemeinschaft, genannt Schwarzenbach-Komplex, arbeitest auch im Institut Neue Schweiz mit an der Aufarbeitung illegalisierter Saisonierfamilien, bist Präsidentin des Vereins Tesoro und vor kurzem ist ein Buch erschienen, Give Us a Break, Arbeitermilieu und Designszene im Aufbruch. Jetzt, du hast im Jahr 2018 an Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen offenen Brief geschrieben. Kannst du kurz zusammenfassen, was du da geschrieben hast und warum du diesen Brief geschrieben hast?
Ja, danke für die Einladung übrigens zu diesem Talk. Das war ein Blogbeitrag für die Webseite vom Institut Neue Schweiz und ich habe dort von meiner Illegalisierung und der Illegalisierung meiner Familie und von vielen Familien erzählt und ich habe Forderungen gestellt, schlussendlich, die dann die Basis wurden auch für die Vereinsgründung Tesoro. Forderungen, drei klassische Forderungen. Wir fordern Anerkennung, Entschuldigung, Aufarbeitung und auch Entschädigung für das Leid, das uns angetan wurde, diese gigantische Dimension der Menschenrechtsverletzungen in der Familienpolitik der Schweiz. Der Zeitpunkt ist interessant, weißt du, weil wir sprechen ja von Erinnerung. Ich hatte lange Jahre zuvor so ein bisschen die Faust im Sack gemacht und gedacht, ah, alles cool, Multikulti, alles easy, wie man so sagte. Und darunter schwelte aber so eine innere Wut. Und mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative habe ich gedacht, so, das ist jetzt aber genug heute, Mhm. Es muss etwas getan werden, denn vielleicht wissen das die Zuhörerinnen nicht alle so, oder ist nicht so präsent. Der Passus ist wieder in der Verfassung, dass die Schweiz die Option hat, den Familiennachzug, wenn es in ihrem Interesse ist, einzuschränken. Das fand ich wirklich eine unerhörte Ohrfeige.
Eine Rückkehr des Verdrängten, würdest du sagen.
Ja, genau, könnte ja, man so sagen.
Genau. Kerim El Mokhtad, du bist Theaterschaffender und du untersuchst soziale Ungleichheiten mit Installationen im öffentlichen Raum. Du machst da auch dokumentarisches Theater mit Betroffenen und möchtest das Theater möglichst allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung steht und zugänglich ist, ohne irgendwie vorbestimmte Kommunikationskanäle. Du bist im Moment zwischen Wien, Zürich und Berlin unterwegs und bist ebenfalls Mitbegründer des Schwarzenbach-Komplex. Jetzt, du bist eine Generation oder eine halbe Generation vielleicht jünger. Jetzt sag ganz kurz, was verbindet denn dich mit diesem Schwarzenbach-Komplex?
Hallo Christoph, zuerst mal vielen Dank für die Einladung und zur kurzen Korrektur, ich bin nicht Gründungsmitglied von Schwarzenbach-Komplex. Ich wurde dann von Paola De Martin mitten im Prozess mit einbezogen. Also ich bin da so in eine Welle reingeraten, wo man auch gleich das Bedürfnis verspürte, etwas zu produzieren und einen Raum, in unserem Fall einen theatralen Raum, mit dieser Geschichte zu bespielen. Was meine persönliche Verbindung zum Schwarzenbach-Komplex war, ist in erster Linie Paola, weil sie mich da direkt darauf angesprochen hat und mich mit einbezogen hatte aufgrund eines Interviews mit Dagmar Walser. Vielleicht kennst du sie. Und dann habe ich natürlich nachgefragt, was ist denn mit meiner Familie eigentlich genau und wo sehe ich die persönlichen Verbindungen? Und die gibt es auch. Tatsächlich ist da auch mein Großpapa, Nonno, würde ich jetzt sagen. Seine Familie sind damals hierher gekommen als Migranten, ArbeiterInnen, und die haben sich dann in Schlieren niedergesetzt. Und da war mein Urgroßvater Glasbläser und klassisches ArbeiterInnen-Familienverhältnis. Und als mein Großvater jugendlich war, war er dann direkt oder indirekt von dieser Initiative auch betroffen. Er selber hat sich nie politisch damals dagegen aktiviert oder ja probiert, dagegen vorzugehen. Erst jetzt im Alter merke ich, dass, wenn er das reflektiert an seiner jetzigen politischen Haltung, dass er merkt, dass da so eine gewisse Dissonanz entsteht. Es ist ein Prozess und ich glaube, da würde ich ihm wünschen, da irgendwie auch die Selbsterkenntnis noch zu erlangen. Das ist so meine direkte Verbindung zu dieser Geschichte und Initiative.
Bleiben wir doch bei diesen Erinnerungen und bei diesen Momenten. Jetzt, du erzählst, Kerim, von deinem Großvater und dass du wie auch entdeckt hast, dass das ein Teil auch deiner Familiengeschichte ist. Ist es denn auch ein Teil deiner Geschichte?
Auf jeden Fall. Das, was Paula schon gesagt hat mit der Masseneinwanderungsinitiative, das hat mich ja persönlich nicht betroffen, weil ich ja einen Schweizer Pass besitze. Trotzdem wurde mir wie klar, was das Verhältnis wäre, wenn sich das ändern würde für eine Gesellschaft, dass es für meinen Vater geheißen hätte, wenn der danach eingewandert wäre. Als er ist ja damals in 89, 88 in die Schweiz gekommen, als migrantische Person, und dann merkt man schon, dass sich dieses wiederholende politische Momentum auch auf einen selber absetzt und sozialisiert und auch prägt. Das ist unumgänglich, glaube ich. Das ist so das, was wir ja im Schwarzenbach-Komplex auch aufzeigen wollen, diese Dichte dieser Ereignisse und diese Wiederholung.
Und dass sie sich eben über die Generationen hinweg fortpflanzen als ein Gefühl der Verunsicherung und auch der Gefährdung, ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob wir, müssen wir vielleicht sagen, was die Schwarzenbach-Initiative
ist? Genau, also vielleicht ganz kurz nochmal daran erinnern, was war denn die Schwarzenbach-Initiative, was war das Saisonier-Statut und wie hat das euch ganz persönlich eben betroffen?
Also die Schwarzenbach-Initiative für die Jüngeren, jetzt auch die Zuhörer, 1970 am 7. Juni knapp abgelehnt von den damals abstimmenden Männern, Frauen hatten das Stimmrecht noch nicht, war eine Initiative gegen die sogenannte Überfremdung der Schweiz. Und der Initiator, der Spiritus Rector dieser Initiative war dieser industriellen Sohn James Schwarzenbach, der das in die Hand genommen hat und sehr erfolgreich politisiert hat. Und alle haben gezittert, weil auch sehr viele Leute aus der Linken und aus den Gewerkschaften dafür gestimmt haben. Wenn sie angenommen worden wäre, hätte man den sogenannten Ausländeranteil in der Schweiz auf 10% reduzieren müssen, was dazu geführt hätte, dass Hunderttausende das Land hätten verlassen müssen.
Und das Ganze zu einer Zeit, als es in der Schweiz eben noch dieses Saisonier-Statut gab. Jetzt Katja Pori, vielleicht kannst du ganz kurz noch erläutern, auch für die Jüngeren unter den ZuhörerInnen, was dieses Saisonier-Statut denn genau beinhaltete.
Es ist wichtig zu erklären, dass das Saisonier-Statut ist bis 2002 in Kraft war. Und das hat geheissen, dass in der Schweiz könnt nur arbeiten können, die Leute, die genug stark sind, jung, gesund. Man hat sie, bevor man sie in die Schweiz hineingelassen hat, hat man an der Grenze sie untersucht und kontrolliert, ob sie genug stark und genug arbeitsfähig sind. Und man hat per Gesetz sämtliche Familienmitglieder, die könnten Kosten verursachen für das Land Schweiz, zum Beispiel Kinder oder Frauen, die nicht arbeiten, die Schulen, die man müsste eigentlich haben oder auch Wohnungen für Familien können unterbringen. Das hat man natürlich per Gesetz verhindert. Das heisst, die Leute, die gekommen sind, arbeiten in der Schweiz, haben nur 9 Monate eine Arbeitsbewilligung gehabt und mit der Arbeitsbewilligung ist auch die Aufenthaltsbewilligung verbunden gewesen. Das heisst, die durften nur 9 Monate da bleiben und die restlichen 3 Monate vom Jahr mussten sie die Schweiz verlassen und jedes Jahr immer wieder wie neu.
Und es hat immer müssen exakt 9 Monate sein, sie kein Tag weniger, oder?
Kein Tag weniger. Mehr schon. Aber das Perfide an dieser Sache war, dass wenn die Arbeitgeber nötig hatten, dass die Leute einfach, oder sagen wir mal, wenn die Arbeitgeber sie nicht können leisten, dass jetzt ein Arbeiter, zum Beispiel in der Fabrik, das ist oft so vorgekommen, dass man nicht einfach können, da den Webstuhl 3 Monate leer lassen, weil der muss jetzt einfach aus der Schweiz rausgehen. Dann haben wir immer Ausnahmen gefunden, Möglichkeit gefunden. Also es ist einfach rein ums Profit gegangen. Und das ganze Menschliche, das dahinter steckt, man hat einfach über Generationen Familien auseinandertrennt, wo unglaubliche Tragödien, dass sich durchgespielt haben, das hat einfach überhaupt niemand interessiert. Das war das Saisonier-Statut.
Und vielleicht, um das noch klar zu sagen, das Saisonier-Statut wurde abgeschafft, als die Schweiz in den Rahmen der europäischen Freizügigkeitsregeln eintrat. Also nicht aus eigenem inneren Antrieb, sondern auf Druck von außen, wie so viele Reformen in diesem Land.
Wobei, man muss ja sagen, dass der Stadt die Schweiz, hat das wunderbar können, den, wie soll ich sagen, auf den, der Ausdruck Saisonier-Statut, Saisonier-Aufenthaltsbewilligung beschränkt und so, hat das wunderbar können umgehen, indem das einfach anders definiert hat. Aber die sogenannten Saisonier bestehen heute noch in der Schweiz gang und gäbe.
Das ist der geschichtliche Hintergrund, das ist der reale Hintergrund, vor dem ihr beide hier am Tisch, Katja Pori und Paola De Martin, aufgewachsen seid. Jetzt, ihr habt eure Geschichte schon oft erzählt. Aber ich glaube, die Geschichte kann nicht oft genug erzählt werden, weil sie eben noch nicht genug erzählt worden ist und weil es ganz viele dieser Geschichten gibt, die noch nicht erzählt worden sind. Jetzt erzählt doch mal, wie euch das denn ganz persönlich betroffen hat in euren Erinnerungen. Katja.
Ja, betroffen hat mich die Verneinung, dass ich normal können mit anderen Kindern in die Schule gehen. Mir ist, weil ich natürlich als schon älteres Kind, ich bin mit 12 in die Schweiz gekommen, schulische Integration völlig unmöglich war, richtig verunmöglicht worden ist. Und
du bist versteckt worden?
Ich bin drei Jahre lang versteckt worden. Also immer wieder 6 Monate. Weil das ist dann die Möglichkeit, wo Familienmitglieder, die in die Schweiz haben dürfen 6 Monate da bleiben. Und nach 6 Monaten haben sie müssen zurück für 6 Monate, weil das ist gleich gewesen wie ein Touristenaufenthalt gewesen. Und das so eine Staffelweise da sein und weggehen und wieder da sein und weggehen, hat natürlich eine schulische Entwicklung völlig verunmöglicht, weder da noch in Italien. Darum haben ja viele Eltern auch entweder denkt, man tut die Kinder einfach in Italien oder in Spanien oder wo auch immer zurücklassen und die Kinder sind ohne Eltern aufgewachsen oder ohne Vater. Oder haben sie da müssen, eben so versteckt sein oder an der Grenze, hat ja sehr viele Kinderheime gehabt. Für mich ist das immer wieder müssen kämpfen gegen diese Gesetze, die verunmöglicht haben, mich können, ich können einfach das Recht können haben, das internationale Recht auf Bildung und auf Schule. Und das
und aufs Zusammensein mit den Eltern. Also Familie ist von der Europäischen Menschenrechtskonvention ein geschütztes Recht, das Recht auf Familie ist ein geschütztes Recht. Und das wurde dir genommen.
Ja. Also ich bin natürlich schon auch mit meinen Eltern immer zusammen gewesen, weil ich einfach in einem Estrichzimmer versteckt gewesen bin über Monate.
Und da gibt es eine Geschichte von Kofferräumen, in denen die kleine Katja Pori versteckt über die Grenze gebracht wurde.
Natürlich, weil man hat natürlich auch kontrolliert, ob das Kind dann wirklich die Schweiz verlässt, oder? Und dass sie draussen ist. Und um das Kind, und um das beweisen, dass das Kind draussen ist, haben wir natürlich einen Stempel haben auf der Aufenthaltsbewilligung. Und haben dann die Schweiz müssen verlassen. Und dann bin ich dann eben heimlich wieder in die Schweiz gekommen und an der Grenze bin ich versteckt worden. Im Kofferraum. Und mit der grössten Angst natürlich von meinen Eltern, ob ich da, weil sie haben einfach, das ist jetzt einfach das, die grosse Angst von allen Leuten, weil die gewusst haben, wenn wir verwünscht werden, müssen wir die Schweiz verlassen. Und das ist die unglaublich starke Erpressung, die die Schweiz gemacht hat gegenüber diesen Leuten.
Paola?
Ja, immer wenn ich diese Geschichte von Katja höre, stelle ich mir das so vor, oder? Also wie das ist. Dann geht dieser Kofferraum zu, man liegt da so und fährt durch die Grenze mit einem mit diesen sehr starken, sehr typischen gemischten Gefühlen, die wir alle haben, die dieses Statut überlebt haben, die gemischten Gefühle von einem Mix zwischen Angst und Dankbarkeit.
Und wie hat sich das bei dir eingestellt, Paola, die Angst und die Dankbarkeit? Zuerst die Angst.
Ich kann es nicht sagen, ich war zu klein. Ich meine, ich bin ja in Zürich geboren und kurz darauf erhielten meine Eltern von der fremden Polizei eine Weisung, dass das Kind, ich, den Landesverweis bekommt, also dass ich dieses Land verlassen muss. Ich war wenige Wochen alt. Und das ist nicht die Zeit, wo man sich erinnert. Das heißt, wenn sich das abgelagert hat, dann sehr, sehr körperlich. Und wahrscheinlich auch über die Verbindung mit der Mutter, die total, also sie ist, ich, mittlerweile kann ich das auch so sagen, weil ich das erforscht habe, man kann das so sagen, sie ist traumatisiert gewesen von dieser Wegweisung, von der Trennung. Und ja, das heißt, wenn ich Gefühle habe und dort versuche, sie zu versprachlichen, dann geht das eben sehr oft im Dialog mit meiner Mutter heute, wenn sie es überhaupt schafft, darüber zu sprechen. Denn das Merkmal eines Traumas ist, dass man es gar nicht merkt, dass die Sprache eben dann fehlt.
Erzähl aber kurz noch, was dann mit dir geschehen ist. Landesverweis für einen Säugling, das muss man sich ja irgendwie zuerst einmal vor Augen halten.
Ja. Ja, also das war dann so, was ich jetzt erzähle, erzähle ich, weil meine Mutter mir das später erzählt hat. Und das ist eben auch spannend bezüglich Erinnerung, weil da gibt es so ein eingeschliffenes Familiennarrativ, das hieß, zum Glück konnten wir dich bei meinem ältesten Bruder unterbringen in Italien. Das sind ganz tolle Leute, ganz, ganz tolle Leute, oder? Also ich hatte Glück. Und so ist das Familiennarrativ, Gott sei Dank, oder? Ende gut, alles gut. Aber das, was meine Mutter nie erzählt hat und was ich jetzt erst im Zusammenhang mit der Gründung unseres Vereins sozusagen, da hat sich bei ihr auch eine Schleuse geöffnet, oder? Ist, dass sie eben sagt, wie schrecklich das für sie gewesen ist. Wie schrecklich, wie traumatisch, oder? Also sie... Das muss man sich auch mal vorstellen. Wenn es mir gut ging dort, war sie todtraurig, weil sie wäre gerne mit mir glücklich gewesen und nicht weit weg.
Und umgekehrt, wenn es dir nicht schlecht gut ging,
war es eben auch der Horror. Also eigentlich diese unmögliche Situation, die da kreiert wird, oder? Die Leute haben sich spalten müssen, um zu überleben. Also nicht nur Familien gespaltet, sondern auch das Innerste. Ja.
Und jetzt Dankbarkeit, hast du gesagt.
Ja, wir haben Kontakt, Tesoro hat Kontakt mit zwei sehr spannenden jungen Studierenden aus der ETH, die machen jetzt eine Arbeit über diese Grenzsanität in Brieg. Und wir haben das gemeinsam so Revue passieren lassen. Wie ist das eigentlich, was ist das eigentlich für eine Passage dort? Und ich habe auch Verwandte von mir gefragt, oder? Und ein sehr wichtige Bezugsperson von mir in Italien hat sofort das Stichwort KZ, also Mauthausen, sagt er. Jemand anders hat gesagt, das war wie das Gefühl von einer Sklaverei, wie versklavt werden. Andere reden von Schlachthof, diese Rampe. Und das sind alles, dieser Echoraum ist natürlich gewaltig, oder? Aber dann kommt man nicht in den Schlachthof, man kommt nicht ins KZ und auch nicht in die Plantage. Man kommt in die Schweiz. Wow. Und verdient eine Menge Geld. Und überlebt. Man überlebt. Man wird nicht ermordet oder vernichtet. Und das ist diese krasse Mischung, oder? Also das prägt das Innerste von den Migranten und Migrantinnen damals. Diese komische Mischung aus Dankbarkeit und Angst.
Würdest du das auch sagen? Wir kommen gleich zu dir, Kerim, aber zuerst vielleicht noch Katja.
Ich weiß das nicht direkt, weil ich das nicht erlebt habe. Aber mein Vater hat mir das erzählt. Er hat das auch jedes Mal müssen machen. Solange er als Saisonnier eingestuft war, hat er auch müssen. Und er hatte extrem Angst vor diesen Untersuchungen, weil er von Kind auf, er hat ja den Krieg erlebt als Junge, den letzten Weltkrieg. Und er war extrem mager gewesen, immer. Immer. Und er hatte unglaublich Angst gehabt, ob er dann als genug stark eingestuft und ja, eingestuft wird, dass er darf dann doch eben in die Schweiz gehen. Und ich, für mich ist das einfach wirklich ein Horror. Ich denke mir, wie weit kann man gehen bei Leuten, die so in der Not sind, wie weit kann man sie erpressen? Weil das ist eine reine Erpressung. Oder? Also, wenn du gesund bist und stark und Arbeit willst, dann musst du natürlich unsere Gesetze akzeptieren, musst du dich fügen. Dann kannst du vielleicht auch wie ein normaler Mensch das Recht haben oder Freiheit haben, Kind in die Schule schicken in Italien, eine Zukunft können haben, genug zu essen geben deinem Kind und vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. Das ist einfach ganz schlimm. Das ist ganz schlimm.
Kerim, wie war das bei dir in deiner Familie? Jetzt haben wir hier zwei Wörter so im Raum. Das eine ist die Angst und das andere ist die Dankbarkeit. So in den Familienerzählungen. Was hat da überwogen? Dankbarkeit gegenüber diesem Land Schweiz, das es deinen Vater, deinen Großvater auch aufgenommen hat, dass ihr hier leben durftet, oder die Angst eben in dieser Unsicherheit?
Ich denke, bei meinem Großvater war es die Dankbarkeit, die überwogen hatte, und vielleicht ein bisschen in einer Überassimilierung gemündet hat, dass diese Dankbarkeit konstruiert wurde zu einer Idee über sich selber, diesem Konstrukt Schweiz als Staat wieder was zurückzugeben, mit einer konservativen Haltung, also eine Werteerhaltung in seiner Welt, aus seiner Perspektive gedacht, zu fördern. Und bei meinem Vater war es weder noch, da kann ich, glaube ich, auch schlecht einordnen, was es genau ist, was ihn da genau begleitet an Gefühlen.
Jetzt reden wir ja aber immer über die Väter, aber wir reden eigentlich oft eben nicht über die Mütter. Oder bei dir, Kerim, wie war es auf der Frauenseite, wenn man das so sagen darf?
Die Frauenseite, die ist lustigerweise nicht migrantisch. In dem Sinne, oder meine Mama ist Seconda und meine Großmutter, die war Schweizerin, somit ist in unserer Familiengeschichte eher die Männerseite dieser Migrationsgeschichte betroffen.
Aber jetzt würde mich bei euch allen interessieren, wir haben jetzt ein Stück über eure Erinnerungen und auch Geschichten gesprochen. Jetzt nimmt mich sehr wunder, wie denn in der Familie darüber gesprochen wurde. Wie lange, du hast es angedeutet, Paola, und du auch, Katja, wie lange hat es denn gedauert, bis diese Geschichten überhaupt auf den Tisch kamen?
Also für mich ist das täglich Gespräch gewesen. Also es ist nicht erst irgendwie dann mit vielen Jahren später an der Oberfläche gekommen. Ich habe das erlebt und meine Eltern haben das erlebt mit tagtäglich, mit Angst, mit versteckt sein und Isolation auch gegenüber Kollegen, Freunden oder sogar Verwandten, weil niemand hat dürfen wissen, dass ich da bin, oder? Also für mich ist das etwas täglich gewesen.
Und das war auch so, dass man darüber reflektiert, man hat in der Familie dann später darüber nachgedacht, was einem diese Zeit angetan hat. Hat man darüber gesprochen, über den Schmerz, über die Zufügungen, die da passiert sind?
Mehr eigentlich, dass man keinen Ausweg hatte. Also klar, es ist schmerzhaft, es ist hart, es ist unglaublich auch Stress, weil die Angst, wo das verursacht. Meine Mutter ist psychisch krank gewesen. Sie hat ja mit starken Depressionen müssen behandelt werden. Im Grunde genommen einfach. Und das hat sicher auch einen grossen Grund, die familiären Bedingungen, die sie hat müssen akzeptieren. Mit Angst leben, weil da kann man irgendwie auch keinen Zukunftsplan machen, im Sinn, weil man weiss nicht, wird man verwünscht und dann ist man weg. Also man muss alles so aufs Minimum reduzieren, so viel wie möglich sparen, dass im Fall, wenn wir zurückgehen müssen, dann wie leben wir denn da? Also ich habe das wirklich stündlich jeden Tag erlebt.
Karen, wie war es bei dir? Wie oft wird denn wie oft wurde über all das gesprochen? In der Familie?
Wenig. Das probiere ich jetzt aufzuholen für die Familiengeschichte. Ich probiere in den Dialog zu treten mit meinen Familienmitgliedern. Und ich würde mir da natürlich auch einen Raum wünschen, der das ermöglicht, physisch wie auch als sozialen Raum zu denken, wo man über solche Geschichten sprechen kann.
Also du versuchst jetzt offensiv mit deinen Eltern, vielleicht auch mit deinem Großvater, über diese Zeit ins Gespräch zu kommen, verstehe ich das richtig?
Richtig, bis sie mich unterbrechen und mich als nervig empfinden.
Und wann ist dieser Punkt erreicht? Kommt der schnell oder dauert das eine Zeit lang?
Es kommt ein bisschen auf die Tagesverfassung der GesprächspartnerInnen darauf an, aber meistens ist der schneller erreicht. So, auch seit ich mich aktiver mit diesen Themen beschäftige, ist natürlich das Nervengewand meiner Familienmitglieder dünner geworden, gefühlt.
Sie bräuchten Unterstützung, oder?
Also ja, und wenn ich dich aber jetzt frage, Karim, warum ist das so? Warum diese Furcht, diese hohe Sensibilität, diese Angst, darüber zu sprechen?
Ich glaube schon, dass es dann erstens Erinnerungen auslöst bei den Leuten, darüber zu sprechen und damit oft auch vermutlich traumatische Erlebnisse, die nicht verarbeitet sind, zutage rücken. Also es ist vermutlich ein Schutzmechanismus, würde ich jetzt mal so frei interpretieren.
Ich glaube natürlich, dass die Beschämung unglaublich tief geht, oder? Also und dass, wenn man anfängt, darüber zu reden, sieht man sich so gegenseitig unglaublich, erkennt man die Erniedrigung bei den Eltern, die Eltern erkennen die Erniedrigung bei den Kindern und man ist so, das ist ja nichts Schönes, oder? Und es ist auch so, dass wenn man das nicht sorgfältig rahmt, diese Art von Erinnerung bei Traumata, dann kann das Sprechen darüber halt retraumatisierend sein. Also da respektiere ich bei meiner Mutter auch, wenn ich merke, sie will jetzt nicht. Dann ist das eigentlich das Beste, was passieren kann, ist Respekt. Ja, man muss da nicht bohren und jemanden sozusagen retraumatisieren. das ist wirklich sehr okay, oder? Also ich finde, auch dieses Schweigen bei den Opfern hat eine große Kraft. Man merkt, da ist etwas, aber es braucht den richtigen Rahmen. Es braucht eben auch den Blick auf die Täter zum Beispiel. Es braucht diese Entschuldigung, die wir fordern. Bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so. Und ich habe das jetzt auch bei mehreren Mitgliedern von Tesoro schon gehört, dass sie den Eindruck haben, dass ihre alten Eltern, also die Ersttraumatisierten, darauf warten, auf diese Entschuldigung warten, um auch gehen zu können. Das ist für sie sehr, sehr wichtig, oder? Dass sie loslassen können. Bei meiner Mutter hundertprozentig. Sie wartet auf eine offizielle Entschuldigung, um loslassen zu können.
Ich habe auch immer wieder erlebt, wie schwierig ist, darüber zu reden, also von den Eltern und auch von den Kindern, die das erlebt haben, weil das bewirkt eben, wie Paula gesagt hat, wirklich die Erinnerung über eine sehr traumatisierende, schmerzende Zeit, wo man am besten einfach tut, einfach weit im Hintergrund verstecken und nicht mehr daran redet. Das ist einmal ein Thema. Das andere Thema ist aber auch ein anderer, auch, dass die viele, die das erlebt haben und jetzt aber mit den Jahren sich können integrieren und ein Dasein aufgebaut haben, wo ihnen also Zufriedenheit bietet. Also sie haben ein Auto, sie haben eine Wohnung, sie haben eine Arbeit, sie sind sogar jetzt nicht nur Jahresaufenthalt, sondern auch Niedergelassene. So viele sind sogar Schweizer Bürger geworden und so. Und da redet man natürlich nicht mehr über die Zeit, wo einem da so mies gegangen ist und so hindurch hast du müssen kriechen und so. Das wollen wir nicht. Und darum und das sind natürlich alle Gründe, wieso dass das so schwer ist, auch genug Zeugen zusammenzubringen. Weil die Zahl von diesen Leuten, die darunter gelitten haben, es ist unglaublich. Wenn man über die all die Jahre, wo da der Saisonstatut stattgefunden hat, aber die darüber reden und irgendetwas verlangen, eben wie zum Beispiel jetzt das Oro, das sind relativ wenig im Vergleich zu dem, was passiert ist, oder?
Ja, ich habe auch viele Freunde in der LGBTIQ-Community oder schwarze Freunde, die sagen, es hat etwas von einem sozialen Coming-out, oder? Man exponiert sich ähnlich, wie man sonst ein Coming-out beschreiben würde. Und da kann man niemanden pushen. Also das ist etwas, wo glaube ich, auch alle, die das machen, wissen, es gibt auch kein Zurück. Also wenn ich mich mal oute, das als Opfer dieser besonderen Form von Gewalt, dann ist das in der Welt und nicht mehr zurückzunehmen, oder? Und das ist so ein großer Schritt, also da muss man schon auch bereit sein dafür. Ich verstehe alle, die ihn nicht wagen.
Jetzt würde mich aber interessieren, wir haben jetzt von den sehr persönlichen Geschichten erzählt, auch von den Familiengeschichten, von den nicht erzählten und vielleicht auch nicht erzählbaren, aber es braucht ja all diese vielen Erinnerungen und Geschichten, damit die Struktur dahinter, das, was du jetzt als Gewalterfahrung bezeichnet hast, damit das sichtbar wird. Das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das seht, inwiefern das eben auch in diesen persönlichen Geschichten, die ihr erlebt habt, eben auch das Strukturelle eben auch sichtbar wird.
Ja, also es ist eine bittere Erfahrung, dass das Strukturelle nicht einfach zu haben ist. Ja, und viele, viele Opfer erzählen schon seit über 50 Jahren erzählen wir diese Geschichten. Und wir wissen ganz genau, dass sie immer wieder verdrängt wurden. Das ist ja etwas, was Rassismus sehr typisch ist, oder? Und anderen Diskriminierungserfahrungen. Und das kann also auch zermürben. Also wenn man immer und immer und immer wieder das erzählt. Und immer wieder tun die Leute so, als hätten sie es noch nie gehört. Als hätten sie jetzt etwas wiederentdeckt, diese versteckten Kinder, obwohl man das schon seit mindestens 50 Jahren. Ich könnte, also seit ich Präsidentin bin von Tesoro, erhalte ich, sagen wir, mindestens zweimal im Monat Anfragen von Leuten, die irgendetwas darüber machen möchten. So oft, wie ich von Leuten E-Mails bekomme, die mir sagen, ich habe schon mal was darüber gemacht.
Und was sagt das aus über die Schweiz? Was kennen wir ja ein Stück weit zum Thema Rassismus überhaupt? Das ist, wenn auch immer man über Rassismus diskutiert, kommt dann als erstes bei bestimmten Leuten die Aussage, ja, aber in der Schweiz gibt's das doch gar nicht. Erklär mir doch mal, was du meinst. Das ist ja auch strukturell nie einen bestimmten Diskussions- oder Wissensstand akzeptieren, annehmen und sagen, das wissen wir jetzt. Katja?
Ich glaube, dass wenn ich jetzt die Schweiz vergleiche mit dem, was in anderen Ländern passiert, mir kommt jetzt einfach im Sinn, einfach, dass die Schweiz ist so reich und mit Geld kann man sogar Rassismus verkaufen. Und zwar gut verkaufen, oder? Das kommt mir nicht, weil ich habe vorhin dir auch gesagt, ich bin in den letzten Tagen bin ich also wirklich extrem traurig, wahnsinnig traurig, weil ich habe wie eine Art wie eine Revue gemacht von meinem Leben. Und ich bin einer von denen, der schon seit 30 Jahren immer das erzählt. Und zwar meine Geschichte nicht, weil meine Geschichte wichtig ist, sondern meine Geschichte ist für mich wichtig, um können verlangen, dass das nicht mehr passiert und dass das aufhört und dass das jetzt eine ganz schlimme Zeit ist, wo die Schweiz eigentlich sich nicht hätte dürfen leisten, weil sie genug Mittel hatte, um die Leute, die sie gebraucht hat, um die Schweiz stark und reich zu machen, eben ein Minimum an humanen Lebensständen hätte müssen können bieten. Und das hat sie nicht gemacht. Aber wenn ich jetzt das vergleiche mit dem, was jetzt heute passiert, also wenn ich höre, dass das Mittelmeer eigentlich ein offener Friedhof wird, was das in der Türkei passiert, was da überall, dann denke ich mir, ja, herrgott nochmal, ich habe ja 30 Jahre lang einfach das im Vordergrund gestellt, damit noch was passiert. Und das passiert noch viel Schlimmeres. Ich schäme mich manchmal sogar, das Vergleich zu machen mit dem, was ich erlebt habe als Kind und mit dem, was jetzt heute. Und das scheint alles normal. Man redet, wie wenn das, ja, das gehört zum Leben, dass die einfach flüchten, die sind dann selber schuld, wenn sie dann einfach dann versuffen im Meer, oder?
Kerim, auch bei dir dieses Gefühl, dass jetzt Katja ein bisschen so drastisch geschildert hat. Man redet darüber, man versucht darüber zu reden, aber es ändert sich nicht. Ist das Gefühl, das auch du mit dir herumträgst?
Auf jeden Fall würde ich das unterschreiben. Die Schweizer Volksseele ist ein dunkler Ort mit einem historischen Gedächtnis, das vielleicht bis zum letzten Frühstück zurückreicht. Und that's it, also weiter geht das nicht. Also die Leute lernen nicht aus der Geschichte. Der Rassismus kann ich jetzt nicht wie Katja beurteilen, ob der sich über die 30 Jahre exponentiell bewegt, aber in meinem Verständnis, wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich das Gefühl, das hat nicht abgenommen, das ist nicht weniger geworden, sondern das verschiebt sich vielleicht, dass man drüber spricht und dann aber das trotzdem passiert. Also es ist so ein bisschen Diversity-Washing passiert jetzt in vielen Orten, oder? Dass irgendwie, man spricht darüber, man hat ein Ensemble mit Leuten, die dann irgendwie auch einen Migrationshintergrund haben. Und auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass man Leute in Ausschaffungshaft unter unmenschenwürdigen Bedingungen ausschafft und daran nichts ändert. Das ist messen mit zweierlei Maße, was ich jetzt persönlich so wahrnehme. Und das ist diese Dissonanz ist größer geworden, das spüre ich. Dass man auf einer Seite es zeigt und auf der anderen Seite natürlich diesen Raum weiter bespielt.
Ja, vielleicht können wir da auch gerade wieder zurück zum Anfang, zu dieser Schwarzenbach-Initiative. Da gab es ja Erben, oder? Also die haben dieses Erbe aufgenommen und weiter bewirtschaftet, wie man so schön sagt. Nennen wir sie, es ist die SVP, aber es ist die SVP-Isierung auch der Linken. Also das geht ja weit in die Mitte, dieses ganze Denken vor lauter Angst. Biedert man sich ja eher da an diesem rassistischen Mainstream. Und Schwarzenbach ist so ein wichtiger Marker, natürlich, historisch. Ist auch wichtig, dass man sich an diese Geschichte erinnert. Aber was wir jetzt im Schwarzenbach-Komplex ja auch herausgefunden haben, indem wir miteinander geredet haben, Geflüchtete und ehemalige Saisonierkinder und andere, also ganz viele Gruppierungen, ist ja, dass sozusagen der nicht vom Himmel fällt, der Schwarzenbach, sondern dass es einen Rassismus davor gab. Und das ist so spannend, weil meine Mutter mich eben ständig fragt, meine Mutter, die ist Reinigungskraft gewesen, eine sogenannte einfache Frau, oder? 5 Jahre Primarschule. Aber sie tippt der Tochter so auf die Brust, so. Sagt man, da dove viene tutto questo odio? Und ich frage sie immer, Mama, nel senso come, nel senso storico? Sì, sì, storico, oder? Ja, im historischen Sinn. Und das finde ich so spannend, dass sie darauf pocht, wir müssen den Dingen auf den Grund gehen.
Und wenn wir das jetzt tun, wo kommen wir dahin? In welche Zeit kommen wir dahin? Was ist eure Analyse?
Ja, also wenn wir jetzt ganz eng das sehen, das Gesetz über den Aufenthalt und die Niederlassungsbewilligung der Ausländer, das ANAG, wurde 1931 beschlossen, 1934 in Kraft gesetzt, und das war die Zwischenkriegszeit. Und da kommen einem ja schon so Dinge in Sinn wie die Nazis in Deutschland und in Italien der Faschismus und in der Schweiz, ja, schon Demokratie, aber da gab es auch, es war zur Zeit die Kolonialreiche waren noch intakt, das Rassenhygiene war ein Thema, Eugenik bei uns, oder? Wir müssen fragen, wie diese Dinge zusammenhängen.
Sozialpolitik verklausuriert eben auch in eugenischen Vorstellungen. Das mündete ja dann in ganz viele Projekte, Kinder der Landstraße, ja, und so weiter und so fort. Also wir müssen zurück in die Geschichte, damit wir die Strukturen von heute besser verstehen und damit das Verdrängte nicht zurückkommt. Ist das auch deine Position, Katja?
Damit das nicht verschwindet, ja. Ja,
ja,
klar. Ja, ich finde, es ist schwer zu ertragen, dass man das so lange muss warten, bis man überhaupt aus den Fehlern, sagen wir mal, aus den Fehlern lernt. Weil im Grunde genommen finde ich, Rassismus kostet eben dann schlussendlich auch. Das ist nicht etwas, wo ökonomisch weiterbringt. Weil wenn den Leuten gut geht, dann kostet es auch weniger. Dann hat es auch weniger Kriminalität, hat es auch weniger Kranke, hat es auch weniger Unfälle. Es geht allen besser. Und das ist das, was eigentlich die Schweiz sich Lars könnte möglich und erlauben, dass man aus diesen Fehlern eben schneller müsste aufrechnen, alles miteinander, und sagen, nein, also das bringt nichts.
Und jetzt ist das ja eine von den Kernforderungen eben vom Schwarzenbach-Komplex, aber auch von Tesoro ist, glaube ich, wenn man es zusammennimmt, schon das Lernen aus der Geschichte und das eben anders machen. Jetzt aber ganz konkret, was soll denn geschehen? Das Wort Anerkennung ist ja schon mal gefallen und das Wort Entschuldigung, was heißt das?
Anerkennung ist, dass die Schweiz ohne all die Ausländer niemals zu dem geworden wäre, wo sie jetzt ist. Also wir Ausländer, und ich definiere mich immer noch als Ausländer, ja, wenn ich einen Schweizer Pass habe, wir haben alles hergegeben, um die Schweiz so reich und so schön zu machen, wie sie jetzt ist. Und das wäre eine Anerkennung, zum Beispiel. Und das wäre sehr nötig. Und Entschuldigung für das, dass die Ausbeutung so legalisiert worden ist, in allen Facetten ist legalisiert worden und zum daraus so unmenschliche Gesetze gemacht worden sind.
Ja, und beim nächsten Punkt zum Beispiel, bei der historischen Aufarbeitung, eben, dass dieser ewige Kreislauf von Erinnern und wieder Vergessen machen, dass der durchbrochen wird. Und was braucht es dazu? Es braucht zum Beispiel in den Nationalmuseen der Schweiz überall Dauerausstellungen und Wechselausstellungen. Es braucht zum Beispiel einen Memorial Day oder auch einen Memorial Month über Familie und Migration. Es braucht Archive, es braucht auch Lehrmittel in allen Landessprachen, die offiziell anerkannt werden. Ja, das wäre dann so ein anderes Niveau, oder? Wo das kollektive Gedächtnis nicht ständig wieder verschwindet.
Bräuchte es auch so etwas wie eine Fähigkeit zu trauern? Katharina Moravec hat das in einer anderen Episode mal so gesagt, Bräuchte so etwas wie eine Fähigkeit zu trauern über all diese Zeit?
Ja, das ist ein großes und wichtiges Stichwort.
Und warum ist das so wichtig?
Weil Trauer natürlich Katharsis ist, oder? Also wenn man fähig ist, als Gesellschaft so zu trauern, dann kann man wirklich etwas abschließen. Und das ist der Punkt, wie kommt man da hin, oder? Ich selber zum Beispiel hatte einen sehr starken Moment der Trauer vor einem Jahr etwa. Ja, es war etwa vor einem Jahr, wo ich dann gemerkt habe, worüber trauere ich genau jetzt? Und das war noch verrückt, da in die Tiefe zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich trauere eigentlich um den Opferstatus, dass ein Opfer immer Recht hat, weil es verletzt ist. Und was für eine Freiheit das war, zu merken, dass wenn ich diesen Trauerprozess wirklich durchlaufe und das loslassen kann, dass ich nicht mehr overachieven muss, dass ich nicht mehr beweisen muss, dass ich da leben darf, dass ich auch mal einen Fehler machen kann und trotzdem geliebt werde. Das war der Trauerprozess jetzt bei mir. Ja.
Jetzt Kerim, wie ist das als in dem Sinne nicht direkt Betroffener, sondern als einer, der in der nächsten Generation ist. Warum für dich jetzt warum ist dieses Thema auch für dich jetzt wichtig und vielleicht auch unter dem Aspekt eben der Aufarbeitung und auch der Trauer?
Ich wollte jetzt eigentlich hier dazu eigentlich noch sagen, dass es auch die Wertschätzung auf jeden Fall monetär passieren muss. Das wollte ich noch kurz sagen, dass mir das persönlich mega am Herzen liegt. Also die Leute, die bei uns arbeiten, diese Gesellschaft mitstrukturieren, bauen, müssen auch entlöhnt werden auf eine faire Art und Weise. Und das ist oftmals nicht der Fall. Und das führt bei mir zu Trauer, wenn ich sehe, wie die Leute ausgebeutet werden, auch jetzt noch in unserem Arbeitssystem. Und auch, wie Paula auch gesagt hat, diese Schulmittel, das bedeutet ja auch Bildung, also diese Bildungszugänge, die sind oftmals noch verwehrt und das ist, finde ich, echt schlimm. So. Und an dem müssen wir arbeiten. Also die Arbeitsbedingungen, die Bildungsbedingungen.
Es ist ja auch gekoppelt, oder? Es ist ja nicht nur Migration. Es gibt ja jetzt diese neue Migration, die sind ja hochgebildet, die meisten. Viele haben sogar ein Doktorat. Gerade in Zürich ist das ja eine unglaublich hohe Anzahl. Ist gekoppelt an Klasse, oder? Wir alle haben auch eine Klassismuserfahrung. Also das summiert sich dann. Also diese vielen Diskriminierungsebenen sind ja schon, die muss man halt alle auch überwinden. Je nach Epoche ist das mehr oder weniger einfach. Katja und ich waren hier, als die Wirtschaft boomte. Also das war anders als dann Kerims Familie viel später, wo die Chancen immer enger wurden. Das muss man auch berücksichtigen, oder? Ich denke, heute für ein migrantisches Arbeiterkind ist es viel schwieriger, als es noch war vor 50 Jahren bei mir, wo man eine Kantonsschule Oerlikon gebaut hat für die Kinder aus der, also quasi aus den, aus Zürich Nord und so. Das war ja extra gemacht eigentlich. Ich bin ein Kind dieser Bildungsexpansion. Das ist heute spürbar anders. Die Chancen werden immer enger. Man schafft es nicht mehr einfach so, wie ich es noch konnte.
Ja, bei mir ist eigentlich ein bisschen vorher als bei dir, Paula. Und da hat es überhaupt kein Verständnis für die Gleichheit, die Schulbildung für die Ausländerkinder. Also, wir sind natürlich, es sind in der, ich bin ja in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen als 12-Jährige und das sind nicht so wahnsinnig viel gewesen. Aber ja, also die sind immer, die Kinder sind immer angeschaut worden als die, wo, ja, die braucht man nicht, also die müssen gar nicht da sein. Es hat auch keine Unterstützung gehabt innerhalb von der Schule für die, die die Sprache nicht haben können. Wir haben einfach gesagt, ja gut, die kann nicht Deutsch, also gut, dann soll sie einfach irgendwo nehmen.
Vielleicht etwas, das auch ein bisschen in die Zukunft weist, ist ja die Frage, du hast es schon angesprochen und ihr habt es beide schon angesprochen, ist, dass es Räume geben soll, Orte, wo eben diese Trauer, diese unterschiedlichen Erfahrungen auch, die unterschiedlichen generationellen Erfahrungen auch ausgetauscht werden können und wo man über dieses Land Schweiz eben reden kann, als ein koloniales Land, als ein Land, das auf rassistischen Strukturen aufbaut, auch ein Land, das eine Meritokratie ist, also wer sich hier hocharbeitet, wird was, wer eben unten bleibt, ist eben niemand. Was für Räume brauchen wir, um diese Diskussionen zu führen?
Als erstes brauchen wir mal günstigen Wohnraum. So. Das ist so eine Grundbedingung, dass man räumliche Grundbedingungen schaffen kann mit günstigem Wohnraum. Und dann, was wir für spezifisch für einen Verhandlungsraum brauchen, um diese Debatten zu führen, da kann man natürlich nur visionär denken. Ich glaube, es gibt Räume, die sich wie solche verhalten, in der Stadt Zürich zumindest. Ich glaube, es bräuchte diese Räume vielleicht als mobile Räume. Vielleicht müssen wir diese Räume anders denken, die sich bewegen können. Vielleicht ist es wieder mehr so etwas wie ein Arbeiter im Theater, das sich in den 20er Jahren mobil verhalten hat und ins Land rausgegangen ist und die Nachricht auch überall hingetragen hat. Also vielleicht muss es wieder mobiler werden, dieser Raum. Vielleicht muss dieser Raum auch in einen digitalen Raum gedacht werden. Ich kann darüber nur sinnieren, wie dieser Raum aussehen sollte, aber ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass es einen Verhandlungsraum gibt, der Leute anzieht. Und wie der genau aussehen soll, ich glaube, das sollen alle eingeladen sein, daran zu denken. Ich kann das nicht genau definieren. Ich würde das so offen lassen.
Katja?
Also für mich ist die Ausbildung bei den Kindern, bei den jungen Generationen, das ist einfach extrem, extrem wichtig. Ich habe erlebt, mitgeschafft, zum Beispiel, das ist ein kleines Tröpfchen, aber das bringt eben, das ist für mich die Zukunft. Und zwar in Glabrück gibt es einen Hort, wo die Kinder nach der Schule, wo die Eltern gehen arbeiten und sie können dort nach der Schule gehen, zum Mittagessen, Hausaufgaben machen und so. Und einmal im Monat haben sie dort die Eltern eingeladen. Und je nachdem, was für eine Ortschaft dass die Eltern kommen, zum Beispiel alle möglichen dann erzählen zu deinen Kindern den ganzen Nachmittag, kochen mit den Kindern zusammen etwas typisch von diesem Land, reden kulturell über die Sprache, wie ist denn die Sprache, was sind die besten Sachen, Geschichten von dem Land. Im Sommer geht man mit den Kindern und macht irgendwelche Spiele, die typisch sind von diesem Land. Und so erweckt eigentlich das Interesse der Kinder, zu kennenlernen, was bringt der, der neben mir sitzt und vielleicht eine dunklere Hautfarbe hat. Und was kann ich ihm geben? Und das einfach so sehen wir den anderen nicht mehr als irgendetwas, eine Gefahr oder irgendetwas Ungeheuer, sondern es ist mein Banknachbar. Und der bleibt dann auch, wenn man dann gross ist.
Und die Erfahrung früh machen, dass eben Migration
eine Bereicherung ist.
Eine Bereicherung ist und keine Gefährdung der Gesellschaft.
Ja, jetzt bei uns im Schwarzenbach-Komplex habe ich die Erfahrung gemacht, dass der spannende oder der fruchtbarste Raum eigentlich da ist, wo man mit der Sprache auch an Grenzen stößt. So zum Beispiel, ich als Historikerin bin ja total trainiert, schnell zu sprechen und sehr, sehr abstrakt auch und so. Da, wo man ein bisschen wie ausgebremst wird und anderen Leuten in ihrem Tempo auch zuhört, wie sie denken. Wir sind denkende Menschen, das ist sehr wichtig, dass wir aus diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben und verkörpern, wirklich das Wissen destillieren. Und da braucht es wirklich diese Geduld. Ja, ich glaube, dass Geduld und einander zuhören, auch wenn es irgendwie peinlich, komisch, anders klingt, auch generationenmäßig, aber auch Klassensprachen so, dass es sich lohnt, dort an dieser Grenze zu suchen. Und das sind die Räume, die ich als sehr beglückend empfunden habe, weil da wirklich was passiert für die Zukunft. Die müsste man pflegen und hegen.
Die Grenzen spüren, aber die Grenzen auch zu überwinden versuchen. Ganz herzlichen Dank, Paola De Martin. Herzlichen Dank, Katja Pori, und herzlichen Dank, Kerim El-Mokhtad, für dieses Gespräch. Das war Episode 20 von Memleket, Stimmen der Neuen Schweiz zur Erinnerungskultur im Zusammenhang mit dem Schwarzenbach-Komplex. Herzlichen Dank in die Runde.
Danke.
Danke vielmals. Memleket.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.